Medizin und Menschen. Der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldiner Krankenhaus hier in Schweinfurt. Unser Thema heute: Osteoporose, wenn die Knochen brüchig werden. Und zu Gast ein Mann, den ich Ihnen eigentlich nicht mehr vorstellen muss, wenn Sie diesen Podcast länger verfolgen. Viermal war er bisher da. Dr. Matthias Blanke ist Chefarzt der Klinik für Endoprothetik, Orthopäde, Unfallchirurg und Hand- und Wiederherstellungschirurg. Wunderschönen guten Tag.
Freut mich, wieder da zu sein. Schönen Abend.
Ja, und wir könnten ja so eine ganz kurze Vorstellungsgeschichte machen, so ganz knapp für die drei Leute, die wirklich noch keinen Podcast mit Ihnen hören dürften.
Ja, Sie haben mich ja schon schön eingeleitet. Ich bin hier am Leopoldiner Krankenhaus jetzt seit 11 Jahren tätig, bin nebenbei auch als Chefarzt an der Geomed-Kreisklinik in Geroldshofen tätig. Und wie Sie es gerade gesagt haben, der ganze Bereich Bewegungsapparat, was ja sehr viel ist, beschäftigt mich, mein Team und mein Fachgebiet.
Ich überlege gerade, ob Sie überhaupt noch Freizeit haben.
Momentan, in der Corona-Zeit hatte ich ein bisschen mehr, muss ich ehrlicherweise gestehen. Es ist wieder etwas weniger geworden, ja, ist richtig.
Wir haben ja schon viermal miteinander gesprochen über Endoprothetik, über Fuß, Schulter und Knie, wenn ich mich recht erinnere. Und im Grunde genommen reden wir heute über etwas, was all diese Operationen mit auslösen kann, oder?
Das ist richtig, ja.
Also Osteoporose ist, ich habe es versucht zu übersetzen, Knochenschwund, kann man das so sagen?
Ja, das ist ein guter Überbegriff. Ein Großteil unseres Bewegungsapparates ist durch den Knochen definiert, hat seine Stabilität durch den Knochen. Und wenn wir uns den Knochen mal im Aufbau anschauen, dann kann man den, es hinkt ein klein bisschen, aber um es etwas plastischer zu machen, mit Stahlbeton vergleichen. Mhm. Wir haben zwei Hauptbestandteile. Das ist einmal der Stahl, das ist sogenanntes Kollagen im Knochen. Das sind die Bereiche, die praktisch auf Zugbelastung biegefähig sind und dem ganzen Konstrukt eine gewisse Elastizität geben. Und dann haben wir die Strukturen, die sehr druckfest sind. Das wäre dann entsprechend dem Stahlbeton der Beton. Und das ist eben ein Konstrukt aus Kalk und da braucht man Calcium und unter anderem Phosphor.
Und wenn es damit ein Problem gibt, wir werden gleich noch klären, woher das kommen könnte, wie viele Leute das betrifft, dann kommt man zu Ihnen in die Klinik und Sie machen dann wirklich, wenn ich das richtig sehe, alles von Kopf bis Fuß, wenn man so guckt, was Sie im Leopoldina allein alles machen.
Ja, also bei sämtlichen Erkrankungen, Verletzungen, die den Bewegungsapparat betreffen, inklusive auch wirklich vom Kleinkind bis eben zum sehr alten Menschen, der dann oft eben auch von Osteoporose befallen ist, das ist unser täglich Brot, ja.
Und Sie machen nicht nur diese, wie man immer so sagt, elektiven Eingriffe, wo jemand dann quasi geplant zu Ihnen kommt und man gesagt hat, okay, die Hüfte, die machen wir jetzt irgendwann mal am so und so vielten, sondern Sie sind auch der, der im Schockraum steht, wenn ein Unfallopfer kommt, wenn eine Sportverletzung kommt etc.
Genau, also es ist, macht das Ganze natürlich auch sehr attraktiv, weil das Spektrum sehr breit ist. Man kann das ungefähr aufteilen, so 50-50, 50% sind mittlerweile geplante Eingriffe, aber 50% sind eben Verletzungen, die sehr spontan auftreten und gegebenenfalls sehr, sehr schnell versorgt werden müssen. Da geht es manchmal auch um Leben und Tod. Und das macht es natürlich auch sehr interessant, ja.
Gleichzeitig aber auch unglaublich herausfordernd, kann ich mir vorstellen.
Ja, aber das ist ja das Salz in der Suppe. Und wenn man sich explizit auch für diesen Bereich, die Orthopädie, die Unfallchirurgie entscheidet, dann mag man auch diese Abwechslung. Einmal diese geplanten Eingriffe, die natürlich so sind, dass man sagt, im Vorfeld wird alles durchgetaktet, durchgeplant, alles standardisiert und dann kommt eine Verletzung spontan, man muss schnell reagieren und muss das Beste draus machen. Das ist schon so ein bisschen das Salz in der Suppe.
Und wenn man jetzt für unser Einzugsgebiet, also für die Region Main-Rhön spricht, dann kann man sagen, Sie sind mit dem Leopoldina und Ihrer Abteilung so ein bisschen der Generalist, also der, der wirklich alle orthopädischen Wehwehchen, wenn man es so nennen will, abdeckt in der Region. Also es gibt das komplette Spektrum von Zehe bis Wirbelsäule.
Ja, würde ich sagen, und das passt ja auch zum Leopoldina. Wir haben ja auch den Anspruch an uns, von der Dimension, von der fachlichen Ausrichtung, auch von der Qualifikation unserer Mitarbeiter hier das Krankenhaus in der Region zu sein, wo praktisch die komplette Bandbreite abgedeckt wird. Und wir sehen ja gerade leider auch eine Veränderung im Gesundheitswesen. Wir kriegen das ja alle auch live mit. Und wir versuchen schon, uns so aufzustellen und wir sind auch so aufgestellt, dass wir auch dauerhaft für einen recht großen Einzugsbereich das gesamte Spektrum mit einer sehr qualitativ hochwertigen Versorgung für die Bevölkerung bereitstellen können.
Ja, man muss ja gerade sagen, gerade in der Region wie die, in der wir leben, ist es ja so, viel flaches Land, eher dünner besiedelt außerhalb der großen Städte. Und damit bedeutet das ja, Sie haben wirklich, wie Sie sagen, ein Rieseneinzugsgebiet. Also zu Ihnen kommt halt auch ein Mensch aus der Rhön oder aus den Haßbergen oder Rhön-Grabfeld, woher auch immer.
Ja, das ist richtig. Und wir haben es jetzt auch geschafft, dass unser Einzugsgebiet, gerade wenn Sie den elektiven Bereich ansprechen, mittlerweile deutlich über hinausgeht. Vor meiner Zeit im Leopoldiner Krankenhaus war ich im Uniklinikum Erlangen tätig. Und mittlerweile erstreckt sich unser Einzugsgebiet auch weit drüber hinaus. Ich hatte letztens eine Patientin, die ist aus Chemnitz zu uns gekommen, weil wir zum Beispiel im Bereich der Endoprothetik eine spezielle Keramikprothese verwenden und dafür eines der wenigen Zentren sind. Die wurde uns dann auch geschickt. Also da ist sehr viel Bewegung momentan im Gesundheitsmarkt und wir freuen uns aber auf die Herausforderungen, die sich da für uns bieten.
Es ist dann quasi Fluch und Segen des guten Rufs. Es gibt ja, glaube ich, inzwischen sogar ein blanke Knie, wenn man das so sagen möchte.
Ja, ich würde es jetzt nicht so bezeichnen, aber wie gesagt, ich hatte damals, war ich in der Entwicklung mit involviert gewesen. Es ist eine deutsche Firma, die das herstellt. Es ist gerade für Allergiker ist es dann wirklich eine sehr schöne Sache, weil es komplett aus Keramik ist. Also es ist keine Metallknie, was irgendwie beschichtet ist, sondern komplett aus Keramik. Und die ersten Untersuchungen jetzt nach etlichen Jahren zeigen auch, dass gegebenenfalls hier auch eine Überlegenheit bezüglich der Standzeiten steht.
Streifen wir noch mal ganz kurz den Sport, weil da sind Sie auch sehr engagiert. Ich weiß, Osteoporose und Sport passt wahrscheinlich nicht so ganz zusammen, aber auch Fußballer, Eishockeyspieler sind ja so Leute, die Sie auch mitversorgen dann.
Ja, und da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir da weiter auch als Teamärzte, als ich als Teamarzt da verantwortlich bin. Natürlich, Sie hatten am Anfang gesagt, ich kann mich schlecht zwei und auch nicht drei und nicht vier teilen, aber wir hatten jetzt letztens erst wieder eine Sitzung mit den Mighty Dogs, haben auch wieder verlängert unsere Betreuung und auch im Fußball geht das Ganze weiter. Und das macht es natürlich für mich und mein Team auch wirklich sehr interessant, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Kollektiv ist. Sportler, die wirklich einen sehr, sehr hohen Anspruch haben, auch wieder schnell sozusagen aktiv werden wollen. Aber wie eben schon gesagt, das ist der Reiz.
Wenn man jetzt sagt, Sie können sich nicht teilen, ist klar, Sie brauchen Leute, die mit Ihnen arbeiten. Wie groß ist das Team?
Wir sind knapp 20 Ärzte.
Das heißt, wie viele Operationen pro Jahr kann man so peilen?
Ungefähr? Knapp 3000.
Wow. Und man muss immer mit der Konzentration auf dem Peak sein, klar.
Ja, aber das gehört natürlich zu dem Beruf dazu, wie ein Pilot, der auch dann, wenn er eben sozusagen fliegt, oder ein Busfahrer, der ja auch konzentriert sein muss. Wir haben ja auch in der Vergangenheit gesehen, was passiert, wenn die Konzentration nicht da ist. Aber es ist natürlich so, Sie haben ein Team und dieses Team hilft Ihnen natürlich, nimmt Ihnen Dinge ab und so passt jeder auf den anderen auf. Aber Konzentration ist extrem wichtig, richtig, ja.
Wie ausbaufähig ist das Ganze überhaupt noch? Weil Sie haben es ja angesprochen, wir erleben Veränderungen in der Medizin. Sie werden nicht weniger Arbeit haben in Zukunft. Können Sie überhaupt noch mehr Operationen machen? Und Sie können sagen, komm, wir machen noch 500 mehr im Jahr oder ist es eh schon gedeckelt?
Nein, also die Ressource nach oben wäre möglich. Das wäre nicht das Thema. Natürlich muss man dann Personal, Power, Kapazitäten im räumlichen Bereich und in anderen Bereichen muss man natürlich nachbessern. Aber da sehe ich jetzt eigentlich nicht die Grenze, nein.
Kommen wir doch zurück zur Osteoporose. Wir haben schon gesagt, so was Ähnliches wie Knochenschwund. Ich habe mal so geguckt, also man sagt, 4-8% der Bevölkerung sind so etwa betroffen.
Das ist richtig. Ich habe jetzt auch vor dem Interview nochmal versucht, genauere, neuere Zahlen zu bekommen. Aber es schwankt sehr stark. Es gibt Untersuchungen von größeren gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland, die teilweise auf 10% kommen. Dann ist es wieder etwas weniger. Aber so diese, ich würde auch sagen, 5-10% ist schon ein guter Maßstab.
Das klingt jetzt erstmal nicht viel, wenn einem dann aber klar wird, das sind roundabout bis zu 650.000 Leute.
Es ist eine Menge. Viel. Es ist wirklich sehr viel. Wenn wir uns andere Krankheitsbilder anschauen, ist das wirklich eine sehr große Zahl. Es ist ein bisschen ein Krankheitsbild, was immer so ein bisschen ja nicht im Vordergrund steht. Und die Konsequenzen, die daraus entstehen, die werden immer so ein klein bisschen vernachlässigt.
Jetzt hat mir ein Kollege von Ihnen mal vor einigen Jahren gesagt, das bekommt eigentlich jeder, wenn er alt genug wird.
Also man muss sagen, Sie haben einen gewissen Peak. Zu dem Zeitpunkt haben Sie die größte Knochendichte, also die größte Masse. Das ist in der Regel so 30 bis 40 Jahre, wenn Sie alt sind. Und dann geht das Ganze wieder bergab. Sie können das aber beeinflussen, mehr oder weniger. Die Männer haben von vornherein da einen ganz, ganz großen Vorteil, weil wir Männer, und das sind wir jetzt vielleicht bei dem saloppen Ausdruck, der Franke sagt ja gerne, ich habe schwere Knochen. Das stimmt wirklich. Der Mann hat deutlich schwerere Knochen, er hat eine höhere Knochendichte als die Frau. Die Frau hat von vornherein eine geringere Knochendichte und bei der Frau kommt erschwerend dazu. So mit 50, 60 Jahren gibt es hormonelle Veränderungen, relativ rapide, relativ stark, und die führen zu einem drastischen Abfall dann der Knochendichte. Beim Mann ist es so eher so vor sich hinschleichend.
Das heißt also, was ich an Zahlen gefunden habe, bei Frauen so etwa ab 45, beim Mann 10 Jahre später, fängt so langsam an?
Ja, wenn wir sagen, ab 30, 40 Jahren sozusagen wird es weniger wieder. Dann ist es aber noch keine Osteoporose, sondern es ist der natürliche Knochenschwund. Damit können sie ganz gut leben. Wie gesagt, bei den Frauen so mit 50, 60 Jahren, je nachdem wann die Menopause eintritt, geht es relativ rapide. Aber auch nicht jede Frau hat deswegen eine Osteoporose. Die Knochendichte wird geringer. Osteoporose ist in der Definition immer dann, wenn die massiv schwächer wird und dann die Gefahr natürlich besteht, dass sie auch im Alltag, also Bagatellstürze, zu Knochenbrüchen führen.
Das ist das, wo man dann manchmal bei hochbetagten Menschen sagt, wenn die stürzen, dann bricht der Oberschenkelhals, und das kann oft letal sein.
Vollkommen richtig. Und das ist das, was ich vorhin meinte, so mit Krankheitsbild, was ein bisschen unterschätzt ist, weil wenn Sie sich die Auswirkungen dann anschauen von so einem Menschen, der bis dahin am Leben teilgenommen hat, selbstständig gewesen ist, dann kommt es zu einem Bagatellsturz mit einer Verkettung, die bis zum, in der Regel muss es ja nicht so sein, aber zum Tod führen kann, dann sieht man schon die Dramatik der Osteoporose.
Jetzt würde der Laie sagen, dann bleibe ich am besten auf der Couch oder im Sessel, dann kann ich nicht stürzen, aber ganz so ist es nicht, oder?
Gerade andersherum. Ich glaube, das war auch die Intention Ihrer Aussage. Im Endeffekt muss man sagen, Knochen ist ein lebendes Gewebe und der passt sich an. Also jeder, der mal ein Gipsbein gehabt hat, der weiß ganz gut, wie die Muskulatur oder das Bein nach 6 Wochen Gips ausschaut. Das ist alles abgebaut, ist deswegen abgebaut. Es wird nichts gemacht und der Körper reagiert darauf, indem er abbaut. So, das Wichtige wäre jetzt im Endeffekt durch Belastung Muskulatur und dadurch auch Knochen aufzubauen, also sprich diesem natürlichen Prozess, dass Knochen sich über die Jahre abbaut, entgegenzuwirken.
Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wenn man jetzt nochmal zurück zur Definition geht, Sie haben ja noch gesagt, es gibt eine primäre und eine sekundäre Osteoporose. Wo ist der Unterschied oder was bedeutet das?
Primäre Osteoporose ist eben genau das, wo wir sagen, beispielsweise durch hormonelle Veränderungen, durch Schwächung, durch Altersprozesse, gewisse genetische Prozesse, kommt es eben zu einem Knochenschwund, um bei dem Begriff zu bleiben, den Sie verwendet haben. Die sekundäre Osteoporose ist dann sozusagen beeinflusst, beispielsweise Patienten, die wegen anderen Krankheitsbildern Cortison einnehmen müssen. Cortison ist für die Knochendichte ein sehr ungünstiges Medikament, was eben die Knochendichte abbaut und zur Osteoporose führen kann.
Kann man jetzt ein sehr laienhafter Vergleich sagen, es ist ähnlich wie bei der Diabetes. Es gibt verschiedene Typen, aber das Ergebnis ist das gleiche?
Vollkommen richtig, ja.
Woran merke ich, dass ich darunter leide? Weil es ist ja, klingt ja, Sie haben es gerade gesagt, bei Männern schleichender Prozess. Ich denke, bei Frauen ist es am Anfang ein bisschen ähnlich. Man merkt das ja vermutlich erst dann, wenn es zu spät ist.
Genau, das ist auch ein großes Problem, und da sind wir auch wieder bei dem Begriff, ist so ein bisschen eine Krankheit, die halt so ihr Schattendasein fristet, weil man tut sich damit nicht so aktiv beschäftigen. Man merkt es dann eigentlich, wenn man sich eine Verletzung zuzieht und der Operateur sieht dann auch während der Operation, ups, der Knochen ist ja nicht so, wie er sein sollte, beziehungsweise der Sturzereignis war ein leichtes Stolpern und dann ist schon der Knochen gebrochen. Sinnvoller wäre eigentlich im Vorfeld das Ganze schon mal zu messen. Und da gibt es Möglichkeiten.
Das heißt, es gibt diese Knochendichte-Messungen. Wie macht man das? Tut das weh? Nimmt das, zahlt es die Kasse?
Also es gibt verschiedene Formen, die der Goldstandard, also sagen wir mal, das etablierteste Verfahren mit relativ wenig Strahlenbelastung, ist die sogenannte DXA. Da wird mit niedrig energetischer Strahlung, Röntgenstrahlung im Endeffekt im Bereich der Wirbelsäule und standardmäßig im Bereich des Schenkelhalses, also das ist da, wo das Hüftgelenk sitzt sozusagen, die Knochendichte bestimmt. Das dauert so 10 Minuten, 15 Minuten, dann kommt eine Auswertung und dann kann man, ich verwende jetzt mal den Begriff, den sogenannten T-Wert ersehen. Was ist der T-Wert? Der T-Wert ist definiert am Kollektiv von 30-jährigen Männern bzw. Frauen. Und wenn ich jetzt eine Knochendichte habe, beispielsweise X, dann weicht die von denen. Und wenn die Abweichung größer, minus 2,5 ist, dann habe ich eine Osteoporose in der Definition.
Das heißt, ich habe einen Idealwert oder einen Normwert und gucke dann, ich habe dann noch ein gewisses Feld, wo ich sage, es kann besser oder schlechter sein. Und wenn es so und so viel schlechter ist, dann habe ich Pech gehabt.
Genau, in der Auswertung ist es farblich ganz schön dargestellt, wie Sie gesagt haben. Das ist so eine Breite, da haben wir einen grünen Balken, liegt der Punkt, der dann da rauskommt, da drin, kann man sagen, im Moment ist alles in Ordnung. Daneben ist es dann rot, das ist dann eine Osteoporose. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Computertomographie etc., da ist die Strahlenbelastung höher. Sie hatten gerade nochmal die Frage, übernimmt es die Kasse, angesprochen. Da sind wir schon sehr, sehr lange in Diskussion, weil ich auch hier mit den verschiedenen Verbänden der Osteoporose einmal hier im Landkreis, aber auch auf Bundesebene zusammenarbeite. Das Problem ist, ja, die gesetzliche Kasse übernimmt es mit gewissen Voraussetzungen, also Frauen ab einem gewissen Alter alle zwei Jahre. Aber es ist leider so, die Vergütung für diese Messung ist dermaßen gering, dass die meisten Praxen, die so ein Gerät haben, das nicht über die Kasse abrechnen, sondern sie müssen selber zahlen.
Eine sogenannte Igelleistung.
So würde ich es jetzt bezeichnen, ja.
Macht aber natürlich Sinn. Was würden Sie sagen, ab welchem Alter und wie oft? Weil es ist auch wieder so eine Abwägung zwischen der Strahlenbelastung und dem Benefit, das regelmäßig zu testen.
Also bei Frauen würde ich schon sagen 50 plus, zumindest mal eine Messung machen. Man muss ja dann nicht gleich jedes Jahr, sondern es hängt dann einfach vom Wert ab. Bei Männern kann man sicher erst nach 60 Jahren, wenn keine Auffälligkeiten sind, mit der Messung beginnen, ja.
Jetzt wird der eine oder andere natürlich, der uns zuhört, überlegen, so wie der Franke ist, was kostet mich das?
Also wir bieten es bei uns in der Klinik an. Wir können es aber generell in der Klinik eben nicht über die gesetzliche Krankenversicherung abrechnen. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, bei uns liegt es momentan so bei 70 Euro, die Messung. Bei uns ist aber der Unterschied, die Messung wird von einem Arzt durchgeführt und das wird auch die Auswertung und das Gespräch wird vom Arzt gemacht, inklusive einer Untersuchung. Wie das in den Praxen abläuft, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß aber, dass die Kosten genauso oder eher höher liegen.
Ich habe gerade überlegt, ich habe vor zwei Wochen die Standlichtbirne bei meinem Auto wechseln lassen, ein bayerisches Fabrikat. Ich habe mehr bezahlt für das Birnchen.
Glaube ich Ihnen gerne. Und bei uns in der Klinik ist es auch eher Selbstkostenpreis, weil das ist im Rahmen auch der Ausbildung der Orthopädenumfallchirurgen, die ich ausbilde sozusagen. Das gehört in deren Katalog. Wir haben einen versierten Oberarzt, der da fachlich ausgebildet ist, der beaufsichtigt das Ganze. Insofern für uns ist es jetzt kein monetärer Aspekt. Es geht eigentlich eher darum, wir sehen sehr, sehr viele Patienten, die dann bei uns mit Verletzungen aufschlagen, die bisher noch nie so eine Bestimmung hatten und wir legen das denen eben nahe, durchführen zu lassen, ob bei uns oder woanders, das spielt jetzt keine Rolle und ich glaube auch, da geht es einfach nur um die Kosten zu decken.
Wenn man jetzt von Symptomen sprechen würde, also wenn man sagt, man hat es schon, merkt man es doch irgendwann irgendwie, also außer halt, wenn der Knochen bricht?
Genau, da haben Sie recht. Also was dann der ein oder andere aus unserer Generation kennt, vielleicht auch noch ältere Damen, die da so bucklig, halb watschelnd durch die Gegend laufen. Also ältere Menschen, deren Körper schon eine gewisse Verformung hat, die kleiner geworden sind, der Rücken ist bucklig geworden. Und das sind so typische Zeichen der Osteoporose, weil die Osteoporose manifestiert sich vor allem auch im Bereich der Wirbelsäule beziehungsweise der Wirbelkörper. Und die brechen gern mal einfach so einer nach dem anderen ein. Und durch diese Verformung verändert sich die gesamte Form des Rückens und des Körpers. Also sie werden wirklich kleiner und werden bucklig.
Und das klingt jetzt dramatisch. Also wenn ich mir vorstelle, ein Wirbelkörper meiner Wirbelsäule bricht ein, das klingt ja so nach gebrochenem Rückgrat. Da würde ich denken, damit liege ich erstmal im Sanker und kann gar nichts mehr machen. Aber das geht dann quasi mehr oder weniger so unbemerkt vor sich hin.
Ja, das ist wirklich so. Also da resultiert keine Verletzung des Rückenmarks. Es ist etwas, wo man sagt, es gibt langsam einfach nach. Der Körper vermindert seine Höhe. Nichtsdestotrotz ist es schon auch schmerzhaft. Aber es ist so ein schleichender Prozess. Und man kann das nicht vergleichen wie eine Verletzung der Wirbelsäule, wo es dann wirklich auch zu Schäden oder Beeinträchtigung des Rückenmarks kommt. Das passiert in diesem Fall nicht, nein.
Ist aber dann auch wirklich so, wie man das hin und wieder hört von älteren Menschen, dass sie sagen, meine Partnerin, mein Partner wird immer kleiner. Und da denkt man ja eigentlich, ja bitte wie, aber es scheint was dran zu sein.
Da ist was dran. Ein Faktor natürlich noch, wenn wir das gerade ansprechen. Sie müssen mal Ihre Körpergröße am Morgen messen und dann am Abend messen. Sie werden über den Tag kleiner. Das hängt auch damit zusammen, dass die Bandscheiben, also die Strukturen, die zwischen den Wirbelkörpern liegen, die verlieren über Tag Wasser durch den Druck. Und je älter sie werden, desto weniger Bandscheibe haben sie. Also es ist davon auszugehen, auch ohne osteoporotische Wirbelkörperfrakturen, dass sie im Laufe ihres Lebens 1-2 Zentimeter verlieren.
Das ist sehr interessant. Wann bin ich dann am größten rein, so altersmäßig?
Ja, wenn sie so ausgewachsen sind. Also das müsste so um die knapp 20 dann, also 30 sind sie so, stehen sie voll im Saft sozusagen sind am größten.
Und danach geht's bergab.
Danach geht's bergab, ja.
Es ist bitter. Das heißt also, man kann sagen, wenn man merkt, ich werde deutlich kleiner, ich habe diese Verformung oder ich habe halt einfach Rückenschmerzen oder sowas. Ne?
Rückenschmerzen oder es treten halt wirklich keine Verletzungen auf. Aber da sind natürlich wir Ärzte auch gefordert. Also wenn wir da Menschen haben, die zu uns kommen, wo wir sagen, na ja, der Sturz war jetzt nichts Dramatisches, ist denn bei Ihnen eigentlich schon mal eine Messung durchgeführt worden? Dann sollte man das machen. Oder dann auch, um darauf zu kommen, die Messung an sich ist jetzt allein noch kein Kriterium. Man sollte dann auch beispielsweise im Blut mal den Calcium- und den Vitamin-D-Spiegel bestimmen.
Vitamin D hört man ja immer, ist ja auch dieses Sonnenvitamin, wo man immer sagt, das heißt, macht es da Sinn zu sagen, komm, ich gehe in einen Discounter, eine Drogerie meiner Wahl und werf mir das ein?
Mittlerweile würde ich sagen, ja. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil es brandet ja auch so eine Welle an Substitutionen über uns hinweg, was man sich alles noch zusätzlich geben soll. Aber es hat gerade bei den Hausärzten in den letzten Jahren angefangen, dass die sehr intensiv ihre Patienten überprüft haben bezüglich dem Spiegel des Vitamin Ds. Und dann hat man wirklich gemerkt, so ab Beginn des Herbstes sind wir eigentlich nahezu in der Gesamtbevölkerung deutlich unter dem, was wir haben sollten. So dass man eigentlich pauschal sagen kann, der Erwachsene braucht am Tag circa 1000 internationale Einheiten, das steht auf der Verpackung drauf, Vitamin D, die er sich relativ bedenkenlos in der kalten, dunklen Jahreszeit oral substituieren kann.
Und da ist es egal, welchen Hersteller man nimmt, also da kann ich auch zum Discounter gehen.
Genau, es gibt ja verschiedene Vitamin-D-Formen, aber das Vitamin-D3, was da verwendet wird, was dann oral eben auch resorbiert werden kann, das sollte eigentlich in den hier verkauften Substitutionspräparaten so drin sein.
Nimmt man da am besten dann sowas einzeln? Es gibt ja auch diese Kombipräparate von A bis Z kommen, dann hat man das Gefühl, damit tue ich mir richtig was Gutes.
Ja, das ist natürlich schwierig. Da gibt es auch unterschiedliche Einstellungen bezüglich überhaupt der Vitaminsubstitution. Viele sagen auch, das, was ich über die Tablette nehme, das ist jetzt gar nicht auch so gut resorbierbar. Lieber sollte ich schauen, dass ich das über Gemüse, Frucht etc. das decke. Beim Vitamin D ist es halt sehr schwierig. Das können sie über Gemüse und Früchte nur sehr, sehr schwierig decken. Es funktioniert auch. Wir wissen, dass die Substitution bei Vitamin D funktioniert. Hier würde ich aber eher dann gegebenenfalls die Kombination mit Calcium empfehlen. Hm. Also entweder man hat ein Mineralwasser, was einen hohen Calciumgehalt hat, das haben wir die meisten nicht. Oder dann gibt es eben Kombipräparate, Vitamin D, 1000 internationale Einheiten plus 1000 Milligramm Calcium.
Das heißt, ich könnte eigentlich, sagen wir mal, in Würzburg, wo ich wohne, spüle ich das mit einem Glas Würzburger Mineralwasser runter, dann habe ich genug Calcium.
Wahrscheinlich ja.
Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden.
Was macht überhaupt Sinn, so zuzuführen? Also Vitamin D haben wir jetzt schon gehört.
Zu Vitamin D einfach noch kurz. Die Alternative, also die beste Alternative wäre natürlich Sonnenbestrahlung, weil Vitamine sind per se Stoffe, die unser Körper nicht synthetisieren kann. Wir müssen sie substituieren. Aber Vitamin D könnten wir theoretisch über UVB, also das ultraviolette Licht, Sonneneinstrahlung. Aber da muss man sagen, bei einem einigermaßen Tag, wo die Sonne scheint, ich spreche jetzt nicht vom August mit 30 Grad, da ist eine Exposition von 20 bis 30 Minuten Gesicht und die unbedeckten Arme notwendig. Das kriegen wir hier in Deutschland nicht im November und im Dezember hin.
Würde jetzt mal ganz anders gedacht Solarium Sinn machen?
In gewisser Weise jein, würde ich sagen. Solarium muss man ein bisschen aufpassen. Es hängt auch ein klein bisschen davon ab, welche Röhren verwendet werden, aber vom Prinzip helfen die für die Vitamin-D-Synthese ja.
Man muss natürlich aufpassen, weil das Hautkrebsrisiko natürlich da auch wieder irgendwo mit reinspielt.
Man darf es halt nicht übertreiben.
Außer Vitamin D, was könnte man sonst, also jetzt gar nicht Osteoporose, nur weil wir gerade beim Thema sind.
Also was immer eine gute Sache ist, die theoretisch jetzt nicht überdosiert werden kann, man soll es nicht übertreiben. Es gab mal hier einen Wissenschaftler, der hat da drauf geschwört und hat gemeint, er kann auch mit Krebs behandeln. Hat da immens hohe Dosen verwendet, Vitamin C beispielsweise. Na, ich würde da immer vorschlagen, am Morgen ein Glas Orangensaft. Aber das kann man zuführen, weil wenn es zu viel ist, läuft es über die Niere per Wasser wieder raus. Das merken sie dann auch. Dann färbt sich eben das, was da rauskommt, eher sehr intensiv neonfarben sozusagen. Dann wissen sie, das war jetzt zu viel und der Rest geht dann eben im Endeffekt in die Toilette. Aber ansonsten ist es natürlich eine breite Vitamin A und Vitamin E, die B-Vitamine sind relevant, aber dann, wenn man da das ganze Fass aufmacht, muss man weitergehen. Da ist man auch bei den Spurenelementen und bei den Mineralien. Also Zink zum Beispiel kann man substituieren, geringe Mengen an Selen und das sind dann so, aber dann wird es schon wieder sehr extrem, wo fange ich an, wo höre ich auf? Es ist per se, glaube ich, schon so, man sollte versuchen, einen Großteil durch eine ausgewogene, ich sage jetzt nicht gesunde, weil gesunde ist mittlerweile auch so ein Begriff geworden, wo keiner weiß, was ist denn das eigentlich? Ich würde sagen, eine ausgewogene Ernährung ist eine sehr gute Basis, die man punktuell im Winter mit Vitamin D ergänzen kann. Dann hin und wieder mal so eine von Ihnen genannte Vitamintablette, die ist sicher nicht verkehrt. Nur jeden Tag so ein ganzes Kästchen mit Tabletten schlucken, das würde ich nicht empfehlen.
Jetzt gibt's da, glaube ich, zum einen noch die Möglichkeit, da einfach mal ein Check-up machen zu lassen und mal bestimmen zu lassen, wie sind meine Werte. Ja. Das würde ja vielleicht Sinn geben. Und ich muss immer an diese Werbung denken. Ich glaube, es war Fruchtzwerg oder so, so wertvoll wie ein kleines Steak. Wie ist es denn für Vegetarier, Veganer etc.?
Ist ein Problem, muss man ganz klar sagen. Ist ein Problem bei aller Diskussion, die ja mittlerweile auch sehr heftig geführt wird. Sie haben in einem hochwertigen Stück Fleisch einfach wirklich viele Stoffe in einer sehr hohen Konzentration, die Sie so nicht ohne weiteres durch Obst oder Gemüse abdecken können. Da geht's los beim Eisen. Was wir sehen gerade bei Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, gerade Frauen, die da auch einen gewissen Eisenverlust haben. Im kindlichen Bereich ist das ein ganz, ganz wichtiger Stoff fürs Wachstum. Also wenn Sie fleischlos sich ernähren, haben Sie da ein Problem. Und eben auch Vitamin D haben Sie sehr viel in Eiern zum Beispiel. Also wenn Sie Eier täglich zu sich nehmen, dann gibt es natürlich die Diskussion mit dem Cholesterin, wobei das kann man auch theoretisch so nicht stehen lassen. Also eine vegane Ernährung, um es mal so zu sagen, da müssen Sie schon schauen, wenn Sie durch besondere Lebensmittel, die es in Deutschland nicht gibt, vielleicht das Ganze substituieren, dann müssen Sie auf Ergänzungsprodukte zugreifen. Zwingend.
Also da muss man wirklich gucken. Ja. Großer Vorteil bei diesen Menschen ist, sie beschäftigen sich oft sehr intensiv mit der Thematik und werden dann hoffentlich darauf zurückgreifen.
Ja, und also wie gesagt, sei jedem ja freigestellt. Das ist ja nicht an mir, das zu sagen, wer sich wie ernähren sollte. Man muss halt dann nur gucken, wenn Kinder, die im Wachstum sind, dann muss man da sehr kritisch halt hinschauen. Meine Meinung ist, ob es meine persönliche Meinung, dann reduziere ich lieber den Fleischkonsum und versuche halt auf hochwertige Produkte und esse halt nicht so viel davon.
Jetzt gibt's auch bestimmte Lebensmittel, die kontraproduktiv sind. Also ich habe mal von irgendjemandem gehört, ich glaube, es war beim Thema Cola oder Cola Light, das wäre ein Calciumräuber. Ist da was dran?
Ja, nur das führt jetzt nicht zu einer relevanten Veränderung. Also unser größter Calciumspeicher ist der Knochen. Und wenn der Körper Calcium für andere Dinge braucht und die braucht er als Transmitter, dann muss er sich die irgendwo herholen und dann greift er auf den Knochen zu. So. Das Allerbeste ist natürlich, Sie haben genügend Vitamin D, weil Vitamin D steuert den weniger Abbau aus dem Knochen und die Mehraufnahme aus dem Darm und die Einlagerung beispielsweise in den Knochen. Dann nehmen Sie noch genügend Calcium zu sich. Alles gut, kein Problem. Fehlt aber diese Zufuhr, dann muss er sich das aus dem Knochen holen. Und dann gibt's natürlich immer wieder vor allem Hormone, die das positiv im Sinne des Abbaus beeinflussen. Cola an sich ist jetzt, sag mal, kein extrem hochwertiges Nahrungsmittel, auch wenn ich selber persönlich sehr gerne trinke und zwar das Original und nicht das Light oder Zero oder sonst irgendwas. Aber es ist natürlich zuckerhaltige Pampe, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Die sollte man nicht übertreiben, aber Cola wird nicht dazu führen, dass Sie Osteoporose bekommen.
Aber wo wir gerade beim Thema Risikofaktoren sind, Sie haben schon ein paar genannt, beziehungsweise kamen immer wieder so hoch, wenn wir es nochmal zusammenfassen. Also das Geschlecht und wir Männer sind einmal im Vorteil.
Absolut.
Hormonelle Veränderungen, Menopause etc.
Genau.
Kann das aber auch sein, wenn man als Mann einen Testosteronmangel hätte beispielsweise?
Ja, da ist jetzt wieder so die Frage, wir Männer haben ja Testosteron und Östrogen und Sie müssen sehen, bei der Frau ist ja der Östrogenabfall führt zu einer Osteoporose. Also das Gleichgewicht spielt da sicher die Rolle. Aber andersrum, wenn Sie einen Testosteronabfall haben, wird es sich auf Ihre Muskulatur auswirken, zwangsweise. Und das wird sich auch auf Ihr Skelett auswirken. Also da schließt sich irgendwo auch der Kreis.
Könnte man dann aber sagen, im Umkehrschluss, wenn Sie gerade sagen, es ist ein Östrogenmangel, dass ein, in Anführungszeichen, besonders männlicher Mann eher Osteoporose kriegt?
Nee, na, das kann man so nicht sagen. Okay. Das ist das Zusammenspiel der Hormone im Endeffekt, ja.
Dann das Alter natürlich, ne?
Das Alter ist ein Faktor, wie Sie die Faktoren, die Sie gerade gesagt haben. Dann natürlich Einflüsse durch Medikamente. Cortison hat man vorhin beispielsweise angesprochen. Und dann aus meiner Sicht halt der einer der wichtigsten Faktoren ist, wenn wir sagen, okay, der Mensch nimmt genügend Calcium theoretisch zu sich. Er hat genügend Vitamin D durch Sonnenexposition, durch Substitution. Er ernährt sich ansonsten vernünftig. Dann sind Faktoren wie Rauchen und Alkoholkonsum wichtig. Rauchen ist absolut negativ für den Knochenaufbau, also bevorzugt die Osteoporose. Und dann der allerwichtigste Faktor, den wir halt sehr aktiv beeinflussen können, ist Belastung. Der Knochen reagiert mit Knochenaufbau auf Belastung. Belastung aber jetzt nicht im Sinne von Schwimmen, da haben sie keine Belastung. Das Wasser nimmt ihnen die Belastung ab. Richtig Belastung im Sinne von Walken gehen, Joggen gehen oder Krafttraining mit Hanteln.
Also irgendwas, wo man wirklich auch, ja, wie Sie sagen, eine Last auf den Körper bringt.
Absolut, ja.
Gibt es sowas wie eine genetische Vorbestimmung?
Ja. Okay. Ja, die gibt es, wobei wir da nicht genau sagen können, der eine kriegt es, der andere kriegt es nicht. Aber es fällt auf, dass es eben familiär gehäuft auftritt, ja.
Wenn man jetzt sagt, rauchen, jetzt weiß ich, das Tabakrauchen in dem Sinn nimmt ab, aber man sieht immer mehr Leute mit diesen E-Zigaretten oder Shishas oder was immer es da gibt. Ich bin da nicht so im Thema, aber alles gleich blöd.
Ich bin auch nicht in dem Thema, weil ich Nichtraucher bin und nicht, weil ich überzeugter bin, sondern weil ich einfach damit nichts anfangen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es Ihnen nicht sagen. Also was E-Zigaretten oder Shisha oder sonstigen Konsum betrifft, inwieweit sich das auf Osteoporose oder Calciummobilisation aus dem Knochen, ich weiß es nicht.
Aber es ist trotzdem generell ja keine gute Idee.
Mein gut, so mal aus Blödsinn in der Jugend etc. nachvollziehbar, wenn man der Gruppe zusammensetzt. Wie gesagt, ich habe da keine Affinität, insofern für mich spielt das keine Rolle. Aber vor dem Hintergrund der gesunden Ernährung und der Knochenqualität ist es sicher nicht positiv. Ja.
Was man seit diesem Jahr immer noch dazu fragen muss, Cannabis?
Auch da muss ich leider passen. Mit dem Thema habe ich mich da auch nicht beschäftigt. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht.
Bei Ihnen keine Droge außer Cola, ne?
Ja, das ist so. Das ist vollkommen richtig. Das ist mein Highlight des Tages, die Cola, ja.
Wenn man jetzt sagt, okay, ich merke, da könnte was sein. Dann komme ich zu Ihnen und dann machen Sie erstmal diese Knochendichte-Messung. Und danach wissen Sie eigentlich Bescheid, oder?
Also die Knochendichte-Messung ist ein Faktor. Ich würde sie natürlich vorher einmal gründlich untersuchen, weil die Untersuchung gibt natürlich schon einen immensen Aufschluss über den Gesamtzustand. Wir haben es ja vorhin auch bezüglich Veränderung des Körpers. Ich kann auch schon so ein bisschen sehen, wie ist einfach die muskuläre Kraft, wie ist die Trainiertheit. Dann die Knochendichte-Messung, die uns nochmal faktisch einen Zahlenwert gibt. Dann die Bestimmung der Laborparameter. Vitamin D, Calcium. Und daraus können wir dann schon eine sehr gute Bestimmung ableiten und auch Prognose beziehungsweise auch dann eine gewisse Therapie.
Beim Thema Therapie, was kann ich denn machen? Weil laienhaft würde ich jetzt sagen, okay, jetzt ist mein Knochen porös. Ja, ich kann den ja schlecht wieder auffüllen oder so.
Zum Teil doch. Also wenn wir davon ausgehen, wir haben einen Patienten, der bisher Vitamin D und Calcium in keinster Weise substituiert hat, dann können wir das als allererstes relativ einfach machen, so wie vorhin besprochen. Wir können versuchen, den Patienten anzuhalten, dass er versucht, körperlich aktiver zu werden. Das ist wirklich ganz wichtig und wird oft immer so ein bisschen bagatellisiert. Generell versuchen an der Lebensweise Veränderungen vorzunehmen. Das sagt sich jetzt natürlich so leicht, aber beispielsweise das Rauchen reduzieren oder aufhören, andere Lebensmittel konsumieren. Und dann muss man natürlich gucken, fußt das Ganze, bringt das etwas? Und wenn das nichts bringt, und das kann schon auch sein, dann gibt es die Möglichkeit, medikamentös aktiv zu werden.
Es gibt da wirklich Mittel, die dann das Ganze wieder aufbauen?
Genau, es gibt verschiedene Mittel, aber die verbreitetsten Mittel sind die sogenannten Bisphosphonate. Das sind Medikamente, die verhindern, dass das Calcium aus dem Knochen resorbiert wird, also abgebaut wird.
Jetzt gibt es garantiert wieder jemanden, der uns zuhört, der sagt, na, da muss ich doch gar nicht mit dem Rauchen aufhören, dann nehme ich halt dieses Mittel.
Es ist aber so, die sind nicht ganz nebenwirkungsfrei.
Okay.
Die gibt es in unterschiedlichen Applikationsformen, von der täglichen Tablette, einmal monatlich, über die Spritze, also da gibt es eine ganze Menge. Das Problem ist, viele, und wir sprechen hier in der Regel auch von Patientinnen, die müssen erstmal einen Leidensweg durchlaufen, bis sie eines dieser Produkte gefunden haben, mit dem sie gut klarkommen, weil die Nebenwirkungen sind nicht ganz unerheblich. Das sind Hitzewallungen, Veränderung des Geschmackssinns, also da ist eine mannigfaltige Problematik und eine nicht zu vergessende. Vorher muss, bevor man diese Medikamente einnimmt, einmal der Zahnarzt aufgesucht werden, weil es besteht die Gefahr unter der Einnahme einer sogenannten Kiefernekrose. Also es kann der Knochen im Kieferbereich sich verändern und wenn Sie vorher schon irgendwie wackelige Zähne etc. haben, dann kann das echt zum Problem werden.
Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden.
Okay, das bedeutet dann im Endeffekt, es wäre quasi wie nochmal eine zweite Menopause, bis man das richtige Medikament gefunden hat. So teilweise, wenn Sie sagen, Hitzewallungen etc.
Es ist teilweise schwierig, ein Medikament zu finden, auch in der Applikationsform, was dann auch noch von der Kasse bezahlt wird. Das ist auch wieder so das nächste Thema, mit dem die Patientin, der Patient, aber wie gesagt, viele sind ja Patientinnen, dann wirklich auch ohne relativ wenig Nebenwirkungen zurechtkommt.
Okay, wenn wir von Belastung sprechen, von Sport, kann man da so über den Daumen peilen, wie viel? Also jetzt auch prophylaktisch gesehen, was macht Sinn?
Also wenn man jetzt sagt, der Mensch bewegt sich am Tag relativ wenig. Ne? Ja. Also es wäre gut, dass man versucht, das im Alltag einzubauen. Also man läuft eben die Treppe und nimmt nicht den Aufzug. Man versucht mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeitsstätte zu gehen, wenn das sinnvoll ist, also nicht irgendwie 20, 30 Kilometer. Also versucht da diese Dinge einzubauen, die sind wirklich, die bringen am allermeisten. Weil sie werden täglich durchgeführt, sie werden kontinuierlich durchgeführt und sie werden immer unterschätzt. Additiv wäre dreimal in der Woche eine halbe bis eine Stunde Krafttraining.
Okay.
Machbar, sage ich jetzt.
Aber. Ja, klingt jetzt nicht so dramatisch oft gesagt. Ja. Ja. Klar, man hat auch, was ja jeder von uns hat, sind heutzutage diese Handys oder irgendeine Smartwatch oder so, die einem so und so viele Schritte mitzählt am Tag. Kann man da so, weil ich glaube, viele merken es im Alltag wirklich nicht, wie wenig man eigentlich sich bewegt, was, glaube ich, das größere Problem ist.
Genau, also man kann jetzt keine Pauschale sagen, du sagst, lauf 6000 Schritte und dann kriegst du keine Osteoporose, das ist ja nicht. Es ist auch immer, ich weiß nicht, ob Sie den Artikel gelesen haben, war vor kurzer Zeit mal, es war mal immer so diese Zahl 10.000 Schritte am Tag.
Das dann war mal sehr publik.
Und jetzt weiß man mittlerweile, es müssen keine 10.000 Schritte mehr sein. Man geht
Ach.
Ja, nein, das wurde mittlerweile widerlegt durch eine relativ groß angelegte Studie, dass man sagt, bisher galt die 10.000 so als obligat, um seinen Healthcare, seine Lebenserwartung etc. zu erhöhen.
Und wenn man das wirklich versucht hat durchzuhalten, hat man gemerkt, das ist gar nicht wenig.
Genau, und mittlerweile sagt man aber, es müssen keine 10.000 sein. Also man geht vielleicht von 5.000 bis 6.000 aus. Ich kann jetzt aber die Zahl auch nicht ganz genau sagen. Auch da, das ist sicher ein bisschen im Fluss. Aber ich glaube wirklich, das Wichtige ist, tagtäglich ein bisschen was zu machen. Hier doch mal die Treppe zu nehmen, dann vielleicht den 1 oder 2 Kilometer zur Arbeitsstätte zu laufen. Und dann, was ich persönlich als sinnvoll erachte, auch wenn ich es leider nicht immer schaffe, ich würde es gern mehr machen, weil ich, wie gesagt, ja auch viele Sportler betreue und früher auch selber Sportler war, dass man sagt, naja, man macht ein wie auch immer geartetes Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Das muss ja jetzt nicht im Fitnessstudio sein oder da auch. Und das vielleicht so dreimal die Woche halbe oder Stunde.
Gibt es da so Übungen, die man empfehlen kann? Also so ist es wirklich der klassische Klimmzug, Liegestütz?
Ja, das ist es wirklich, weil wirklich, es muss ein bisschen Schweiß kosten, es muss anstrengend sein, also so diese Alibi-Bewegung mit einer kleinen Hantel, das bringt nichts. Es muss dann schon, es muss schon ein bisschen unangenehm sein, weil der Körper braucht einfach die Belastung, die führt einmal natürlich dazu, dass die Muskulatur wachsen wird, die wachsende Muskulatur ist positiv für den Knochen, aber der Knochen hat direkt durch die Belastung eben einen positiven Einfluss.
Jetzt ist das, glaube ich, alles zu machen für jemanden, der noch, sage ich mal, in diesem Alter ist, 40, 50, 60. Wenn Leute höher betagt sind, werden sie die dann kaum zu McFit kriegen, aber halt auch nicht an die Klimmzugstange zu Hause.
Ja, ist leider so. Deswegen, es muss eigentlich die Maßgabe sein unserer Bevölkerung, dass da auch so ein klein bisschen ein Schalter sich umlegt. Weil wie gesagt, wir sprechen immer sehr viel von Vorsorge, Prophylaxe. Aber gerade die Osteoporose ist einfach so ein Krankheitsbild, das wird dann eben erkannt, wenn es sozusagen zu spät ist. Es muss eben dann dem Alter 40, 50, 60 muss angefangen werden.
Vor allem, da wir ja auch alle älter werden, ne?
Absolut, das ist auch etwas, wir haben ganz am Anfang über die prozentuale Zahl gesprochen, wie viele Patienten potenziell Osteoporose haben. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das mittlerweile also schon in Richtung 10% geht und wahrscheinlich immer mehr werden wird.
Das heißt, für Sie wird immer mehr zu tun bleiben, aber wir brauchen ja auch Leute, die sich um all die Menschen kümmern, die dann darunter leiden irgendwann.
Das heißt einmal, dass ich wahrscheinlich dauerhaft was zu tun habe und nicht arbeitslos werde, das ist richtig. Es macht's aber für mich nicht ganz einfacher, weil ich immer komplexere Fälle sehe, weil wir haben natürlich Patienten, die schon mal beispielsweise ein künstliches Gelenk bekommen haben und dann bricht es halt genau oberhalb, unterhalb oder mitten quer durch sozusagen und dann müssen sie das zusammenflicken und dann bricht es halt nochmal 5 Jahre später. Die Fälle, die wir mittlerweile sehen, die sind wesentlich komplexer geworden und wenn man das mal ganz plastisch darstellt, wenn Sie eine Spax-Schraube in eine Wand reinschrauben, dann ist es halt ein Unterschied, als ob Sie da irgendwie so ein Styropor haben. Also wenn die Knochenqualität schlechter wird, dann wird es für uns auch immer schwieriger, da eine Stabilität herzubekommen.
Das wäre jetzt eh noch ein Thema gewesen, das ich gerne angesprochen hätte, gerade bei der Endoprothetik, Beispiel Hüfte. Ist ja Osteoporose echt ein Problem, wie Sie sagen, weil Sie müssen es ja irgendwie befestigen können. Das heißt, man muss dann mit Zement arbeiten, denke ich, und man muss entsprechend mehr Gewebe auch wegnehmen. Also es wird nicht einfacher, oder?
Würde ich jetzt nicht sagen. Also Wir haben sehr viele Patienten, letzte Woche eine Patientin gehabt, die war 101 Jahre alt. Ja,
und
also
hat eine neue Hüfte bekommen.
Ja, die ist halt gestürzt, hat sich einen Schenkelhals gebrochen, hat eine neue Hüfte bekommen. Und per se bauen wir fast 98-99% der Prothesen zementfrei ein, auch bei diesen betagten Menschen. Da gibt es mittlerweile Modelle, die sich da sehr gut verklemmen. Es gibt sicher auch die Möglichkeit, das zu zementieren.
Da war ja immer die Angst auch vor Allergien etc. Ne?
Genau, in Skandinavien ist es ein anderer Weg. Die zementieren sehr, sehr viel, aber auch bei jungen Menschen, also ein bisschen eine andere Denkweise. In Deutschland, Amerika macht man eher zementfrei. Das funktioniert bei der Primär-, also bei der Erstversorgung eigentlich sehr gut, muss man sagen. Aber sobald es dann zu einer Verletzung im Knochen um die Prothese herumkommt und die Prothese nicht mehr fest ist, dann wird es spannend.
Vor allem, wenn man sagen muss, so eine Prothese hat ja auch eine Lebenserwartung. Ich glaube, man geht heute im Bestfall von roundabout 20 Jahren, 25 Jahren aus.
Eher Richtung 30 mittlerweile, ja.
Okay, das heißt, die Dame mit 101 kann noch mal wechseln, wenn es relevant wird, aber...
Im Moment wird es eher weniger relevant, ja.
Aber sagen wir mal, wenn jemand im relativ jungen Alter vielleicht durch eine Sportverletzung eine Prothese bekommt, kann es ja sein, dass der die vielleicht noch zweimal in seinem Leben neu bekommt.
Kann sein, nur da bin ich mittlerweile großer Hoffnung. Die Prothesen, die wir mittlerweile bei jungen Patienten verwenden, sind vom Design ganz anders, sind sehr, sehr klein, haben einfach die Idee, viel Knochensubstanz zu erhalten, haben eine andere Gleitoberfläche. Also die Strukturen, die sich wirklich miteinander bewegen, sind hochvernetztes Keramik. Gibt es auch verschiedene Keramikformen, die verwendet werden. Und dieses Keramik hat einen dermaßen geringen Abrieb, also so einen geringen Verschleiß, dass davon auszugehen ist, im besten Fall, dass diese Prothesen außer durch eine Verletzung vielleicht gar nicht mehr gewechselt werden müssen. Das kann ich jetzt nicht belegen. Also dafür, das sehen wir immer retrospektiv. Also wenn die mal 100 Jahre oder 50 Jahre drin waren, dann kann man sagen, ja, die haben so lange gehalten. Aber davon ist auszugehen, weil was wir jetzt sehen an jüngeren Patienten, die wir operieren mussten, die zum Teil vor 20 Jahren operiert werden mussten und die jetzt eine Kontrolluntersuchung bekommen, das sieht aus wie am ersten Tag.
Das ist natürlich toll. Gibt es denn irgendwas, vielleicht die Frage noch gestellt, was man unterlassen sollte? Sie haben gesagt, Sport ist gut. Aber ich kann mir vorstellen, Abfahrt, Skilauf, Kickboxen, solche Sachen, keine gute Idee mit Osteoporose.
Genau, also wenn die Osteoporose dann da ist, dann ist natürlich die Gefahr, durch einen Sturz die Sache zu verschlimmbessern. Das wollen wir natürlich nicht. Aber auch da ist die Fachwelt geteilter Meinung, weil wir haben ja nur eine Seite der Medaille erwähnt. Wenn jemand eine Osteoporose hat, dann stürzt er, dann bricht er sich den Knochen. Deswegen wollen wir möglichst den Knochen aufbauen, damit es nicht passiert. Mhm. Aber zum Sturz gehört ja noch mehr als der Knochen. Der Patient ist nicht mehr so gelenkig im Alter. Er ist nicht mehr so vorbereitet zu stürzen. Er stürzt anders. Also er stürzt nicht so, ich sag manchmal zu meinen Kindern, als ich so alt war wie ihr, da bin ich auch, habe ich mich abgerollt wie eine Katze und jetzt falle ich hin wie so ein alter Sack im Endeffekt. Also Sportarten, die diese Beweglichkeit, diese Geschmeidigkeit erhöhen, die haben sicher in gewissem Rahmen auch ihren Ansatz. Wir trainieren da mit Menschen, die schon fortgeschritten im Alter sind, in gewissen Situationen eben adäquat zu fallen, sich abzufangen, eben nicht zu stürzen und sich nicht den Knochen zu brechen.
Also wirklich das, was man beispielsweise beim Judo hat, eine sogenannte Fallschule, macht dann Sinn.
In diese Richtung, absolut, ja.
Das heißt, man kann sagen, lieber bewegt und dabei ein Risiko eingegangen, als risikofrei nicht bewegt.
Bin ich völlig bei Ihnen, wobei natürlich Extremsportarten, Sie hatten es so ein bisschen anklingen lassen, da muss natürlich jeder für sich das entscheiden. Ich habe sehr viele Patienten, die ihr Leben lang Ski gefahren sind, die sind technisch so versiert, dass man sagen kann, naja, dann fährst halt die blaue Piste, da wird nichts passieren, passieren kann immer was, aber da muss man schon abwägen. Ich hatte es, glaube ich, in einem der letzten Talks auch gesagt, ich habe einen Patienten, der von mir künstliche Hüfte bekommen hat, der macht Paragliding, das ist sicher nichts, was ich ihm empfehlen würde, aber bisher geht alles gut. Wenn er es kontrollieren kann, warum nicht?
Was bleibt zum Schluss? Gibt's noch irgendetwas, was man so mitgeben kann, so ein ganz allgemeinen Richtwert, wo man sagt, Leute, macht das und ihr werdet erfolgreich 100 Jahre alt, ohne Osteoporose.
Also ich kann bloß betonen, ich versuche es selber und ich bin da sicher auch kein Musterschüler. Wir hatten es ja in einer der letzten Sendungen, ich fahre ja auch ganz gern mal ein Auto, aber es ist per se so, man sollte versuchen, wo es denn irgend möglich ist, im Alltag die Treppe einzubauen, hier mal zu laufen. Wenn es irgendwie sich realisieren lässt, regelmäßig irgendeine Sportart. Und da reicht eine halbe Stunde. Es muss keine Stunde sein, es muss nicht intensiv sein. Versuchen, die Ernährung ein bisschen aufzupäppeln. Und dann würde ich wirklich empfehlen, in der kalten Jahreszeit, wenn es dunkel ist, über eine Vitamin D- und Calcium-Substitution nachzudenken. Der eine oder andere behauptet, ich kann das nicht belegen, dass man sich auch ein bisschen besser fühlt. Ich würde es mal ausprobieren.
Ich sag vielen, vielen Dank. Es war wieder hochinteressant. Es war jetzt das fünfte Mal.
Ich freue mich auf das sechste Mal.
Ich wollte gerade sagen, die 10 kriegen wir voll locker.
Absolut. Oder?
Vielen Dank.
Danke.
Das war Medizin und Menschen, der Leopoldiner Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 13 bis 14 Uhr im Programm. Alle Folgen gibt's zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldiner-krankenhaus.com.